SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Laura Koppenhöfer, hallo zusammen. Schon wieder. Man kommt kaum umhin, das zu denken, seit dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Demo in München. Denn wieder kommt der mutmaßliche Täter aus Afghanistan und er war wohl islamistisch motiviert, dazu gleich mehr. Doch dieses schon wieder gilt nicht nur für die Herkunft des mutmaßlichen Täters, sondern auch für die politischen Reaktionen, die Betroffenheitsbekundungen, die Forderungen nach Konsequenzen und für den schnellen Reflex der Vorverurteilung. Denn dass der junge Afghane ausreisepflichtig und vorbestraft sei, wie Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann nur 2 Stunden nach dem Vorfall verkündete, stimmt nicht, wie ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt heute Morgen in SWR aktuell betont hat.
Da tatsächlich ist alles ins Gegenteil verkehrt worden. Da hieß es erst, das ist ein Ladendieb, der durfte nicht in Deutschland sein. Und dann hieß es, es ist ein Ladendetektiv und er hatte eine Arbeitsgenehmigung. Also das sind ja wirklich so quasi die Extreme, die man sich vorstellen kann. Das zeigt, wie das drunter und drüber geht. Und ehrlicherweise zeigt mir das auch, wie aufgeregt die Situation auch bei der Polizei ist, weil man natürlich weiß, dass in der Zeit des Bundestagswahlkampfs ein solcher Einsatz sofort auch eine politische Dimension hat.
Die politische Dimension, die Versuchung, eine solche Tat zu instrumentalisieren, könnte eine gute Woche vor der Wahl wirklich nicht größer sein. Am Ort des Geschehens in München löst das teilweise Unbehagen aus. Das Schon-Wieder-Gefühl ist aber verständlicherweise auch da. Caroline Eichhorn mit einem Stimmungsbild am Morgen danach.
Am Tatort in der Seidelstraße haben Menschen Blumen und Kerzen aufgestellt. Auch am frühen Morgen halten dort Passanten inne.
Es macht mich sehr traurig, dass wir in einer Welt leben, wo man Angst haben muss.
Gleichzeitig versammelten sich am Abend am Odeonsplatz hunderte Menschen und verurteilten, dass Politikerinnen und Politiker die Tat für den Wahlkampf nutzten. Von den rund 30 Verletzten sollen 8 bis 10 schwerst verletzt sein. Am schlimmsten hat es laut Innenminister Herrmann eine Mutter und ihr Kind erwischt. Das Kind schwebe in Lebensgefahr.
Für die Opfer. Und ebenfalls dort am Ereignisort in der Münchner Innenstadt kamen heute der Bundespräsident, der Münchner OB und Bayerns Ministerpräsident, nach dessen lauter Reaktion gestern, heute Vormittag zu einem stillen Gedenken zusammen, wie Manuel Rauch berichtet.
Mit ernster Miene traten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter an den Gedenkort. Genau hier, wo gestern der Kleinwagen in den Demonstrationszug von Verdi gefahren ist. Am Gehsteig direkt daneben legten sie weiße Rosen ab und hielten einen Moment inne. Für ein paar Minuten wurde es ganz still und es war nur noch das Klicken der Pressekameras zu hören. Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx und Christian Kopp, der evangelische Landesbischof in Bayern, sprachen anschließend Gebete für die Verletzten, die Angehörigen und alle Menschen, die Angst haben.
Den aktuellen Ermittlungsstand gibt die Münchner Polizei jetzt am Mittag bekannt. Details folgen. Dass sich der Verdacht eines islamistischen Motivs erhärtet hat, das hat die Münchner Staatsanwältin Gabriele Thielmann bei der Pressekonferenz bereits klargemacht.
Er hat eingeräumt, bewusst in die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Demonstrationszugs gefahren zu sein. Er hat dafür eine Begründung genannt, die ich jetzt mal als religiöse Motivation zusammenfassen würde. Ich kann jetzt hier nicht aus der Beschuldigtenvernehmung zitieren, aber das, was er dazu gesagt hat, lässt auf eine religiöse Tatmotivation schließen.
Wir bleiben in München. Thematisch geht es von der inländischen zur internationalen Sicherheitsdebatte. 60 Staats- und Regierungschefs und über 100 Ministerinnen und Minister werden auf der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet, die am frühen Nachmittag beginnt. US-Präsident Trump hat seit Amtsantritt ja schon mehrfach geschafft, die Nachrichtenlage oder Tagesordnung überfallsartig durcheinander zu bringen. So auch hier. Und durcheinander bringen ist in diesem Fall eine Untertreibung. Dass Trump und Russlands Machthaber Putin sich zu Friedensverhandlungen in ihrem ganz eigenen Sinne verabredet haben, das hat viele Teilnehmende der Konferenz in Alarmstimmung versetzt, wie Marina Henke in SWR Kultur betont hat, Professorin für internationale Beziehungen an der Hertie School of Governance.
Europäer haben natürlich Angst und die Ukrainer haben auch Angst, dass einfach hier etwas verhandelt wird, was nicht wirklich unseren Wünschen entspricht. Und dieses Risiko besteht in der Tat. Aber natürlich, die Wahrheit ist auch, dass wir Europäer nicht wirklich in der Lage sind, weil wir einfach nicht die militärischen Kräfte, Kapazitäten haben, um wirklich hier eingreifen zu können. Und so müssen wir eben vor nackte Tatsachen gesetzt werden. Und das ist eben vielleicht ein Diktatfrieden von Trump und Putin verhandelt.
Kein Wunder also, dass das geplante Treffen vom neuen US-Vizepräsidenten J.D. Vance mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf der Sicherheitskonferenz mit besonderer Spannung erwartet wird.
Nach dem Telefongespräch zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin spekulieren viele in Europa darüber, wie es mit dem Ukraine-Krieg weitergeht und wie weit sich die USA in Europa in Zukunft militärisch noch engagieren. Präsident Trump hatte gestern gesagt, es werde in München ein Treffen mit hochrangigen Vertretern aus Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten geben. Wenn ein solches Treffen stattfinden sollte, dann aber wohl nicht auf der Sicherheitskonferenz. Deren Leiter Christoph Heusken hat klargestellt, dass nur Oppositionspolitiker aus Russland eingeladen sind. So wird am Abend etwa die Witwe des Oppositionspolitikers Nawalny auf der Sicherheitskonferenz sprechen. Sie hatte hier in München vor einem Jahr vom Tod ihres Mannes erfahren. Marc Dugge, München.
Im politischen Berlin passiert so kurz vor der Wahl ja nicht mehr allzu viel. Der Bundestag hat seine letzte Sitzung schon abgehakt, aber im Bundesrat, da stehen heute noch mal rund 60 Tagesordnungspunkte insgesamt auf der Liste. Darunter wie immer etliche Initiativen aus den Bundesländern. Eine davon will zum Beispiel die Mietpreisbremse verlängern, aber auch fast 20 Gesetze, die der Bundestag nach dem Ampel-Aus noch beschlossen hat. Uwe Berndt mit ein paar Beispielen.
Eine ganze Reihe von Initiativen kommt noch von Gesundheitsminister Lauterbach. Die Pflegeberufe zum Beispiel sollen attraktiver werden. Dafür sollen die Pflegekräfte mehr Kompetenzen bekommen und auch eigenständiger arbeiten können. Das ist das Pflegekompetenzgesetz. Außerdem sollen Patienten künftig leichter einen Termin bei ihrem Hausarzt bekommen. Dazu wird die Deckelung der Budgets abgeschafft. Alle Leistungen des Hausarztes müssen künftig ohne Kürzung vergütet werden. Und es soll zum Beispiel auch die Genehmigung von medizinisch notwendigen Hilfsmitteln erleichtert werden.
Dass, wie gehört, die Honorare der Hausärztinnen und Hausärzte nicht mehr gedeckelt sein sollen, das kommt beim entsprechenden Verband in Rheinland-Pfalz erwartungsgemäß gut an.
Fokus Südwest.
Höchste Zeit für diese Änderung, heißt es von dort. Nur so könne der Beruf wieder attraktiver und der Mangel an hausärztlichen Praxen bekämpft werden.
Wir wollen nicht noch mehr haben, sondern wir wollen das haben, was uns für unsere Leistung zusteht, sagt Barbara Römer. Sie ist die Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Rheinland-Pfalz. 3 Jahre habe man sich auf Bundesebene intensiv für die Gesetzesänderung eingesetzt. Momentan sei es so, dass Hausärzte, die im Quartal mehr Patienten behandeln als vorgesehen, diese Leistungen von den Krankenkassen oftmals nicht komplett erstattet bekommen. Barbara Römer verspricht sich von dem neuen Gesetz, dass sich wegen der attraktiveren Bezahlung wieder mehr Ärztinnen und Ärzte auf dem Land niederlassen, denn dort gibt es in einigen Regionen bereits einen massiven Ärztemangel.
Es gab ja Zeiten, da war der Freitag fest gelabelt als Klimaprotesttag. Fridays for Future kam vor allem dank der schnell berühmten Mitgründerin Greta Thunberg auch in Deutschland mächtig ins Rollen. Doch nicht erst seit Gretas fragwürdigen Stellungnahmen zum Gaza-Krieg ist die Bewegung erlahmt. Aber heute wollen die Klimaaktivistinnen und Aktivisten ein Comeback versuchen, natürlich nicht zufällig im Wahlkampfendspurt. Bundesweit soll es am Nachmittag mehr als 130 Veranstaltungen geben, viele davon auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo genau fasst Dominik Bartoschek aus der SWR Umweltredaktion zusammen.
So wird am Nachmittag unter anderem in Mainz und Koblenz, in Stuttgart und Karlsruhe demonstriert. Vielerorts rufen auch die Kirchen zur Teilnahme an den Demos auf. Zu den Forderungen der Demonstrierenden gehört unter anderem, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral wird. Das wäre 10 Jahre früher als derzeit vorgesehen. Außerdem ein Ausstieg aus der Nutzung von Erdgas und eine stärkere Besteuerung von Superreichen. Von dem heutigen Protesttag kurz vor der Bundestagswahl erhoffen sich die Veranstalter aber auch, dass der Klimaschutz wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zuletzt gab es viel Kritik daran, dass das Thema im Wahlkampf so gut wie keine Rolle spielt.
Die gute Nachricht.
Das ist wirklich wie im Märchen, wo regelmäßig Wölfe oder Bären Kinder oder Großmütter fressen, die später unversehrt vom Jäger aus dem Bauch geschnitten werden. In dieser offenbar wahren Geschichte wurde ein Kajakfahrer im Pazifik vor Chile von einem Buckelwal verschluckt samt Kajak und nach wenigen Sekunden unverletzt wieder ausgespuckt. Er habe erst gedacht, eine große Welle habe ihn erfasst, erzählte er hinterher, bis etwas Blaues und Weißes an seinem Gesicht vorüberzog. Rein farblich hätte es ja eine Welle sein können. Das war's dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.